Seit Anfang dieses Jahres müssen Unternehmen in Deutschland ihre unternehmerische Sorgfalt in Bezug auf die Einhaltung von Menschenrechten in ihren Lieferketten verstärken und vor allem nachweisen. Und auch EU-weit ist eine entsprechende Gesetzesinitiative auf dem Weg. Ein wichtiger Baustein dabei ist die Analyse der Risiken in den Lieferketten. Im Juni hat das Deutsche Institut für Menschenrechte eine Reflexion auf die Risikoanalyse der Lieferkette veröffentlicht. Maßgeblich daran beteiligt war Melanie Wünscht, die am Deutschen Institut für Menschenrechte als wissenschaftliche Mitarbeiterin arbeitet. Mit ihr spreche ich jetzt über diese Veröffentlichung. Schönen guten Tag, Frau Wünscht.
Guten Tag, Herr Fluschitz.
Ja, bitte erläutern Sie uns doch mal, welche unternehmerische Sorgfalt muss ein Unternehmen nach dem deutschen Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz denn walten lassen?
Nach dem Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz müssen Unternehmen jetzt nicht nur die Produktqualität in den Lieferketten prüfen, sondern sie müssen jetzt auch menschenrechtliche und umweltbezogene Vorgaben in ihren Lieferketten beachten. Und das bezeichnen wir eben als die sogenannten Sorgfaltspflichten. Das betrifft zum Beispiel Themen wie das Zahlen angemessener Löhne oder Arbeitsschutz- und Arbeitssicherheitsmaßnahmen oder auch so ganz gängige Themen wie die Verhinderung von Kinder- und Zwangsarbeit in den Lieferketten. Und im Detail sieht das Gesetz vor, dass Unternehmen ein sogenanntes Risikomanagement einrichten müssen und die menschenrechtlichen und umweltbezogenen Risiken dann sowohl in ihrem eigenen Geschäftsbereich als auch in ihren Lieferketten ermitteln, bewerten und priorisieren sollen. Auf der sogenannten Risikoanalyse müssen sie dann eine Grundsatzerklärung veröffentlichen und sie müssen Maßnahmen ergreifen, um den identifizierten Risiken zu begegnen. Das heißt, ihnen entweder vorzubeugen oder auch sie zu minimieren und zu beheben. Außerdem müssen Unternehmen ein Beschwerdeverfahren einrichten, sodass es den Menschen entlang den Lieferketten ermöglicht wird, auf Missstände aufmerksam zu machen. Und im Falle von tatsächlichen Menschenrechtsverletzungen müssen Unternehmen Abhilfe leisten. Sie müssen außerdem den gesamten Prozess dokumentieren und sie müssen auch öffentlich über diesen Prozess berichten.
Das klingt jetzt schon sehr umfangreich und sehr komplex. Das ist auch, glaube ich, ein Punkt, über den Unternehmen oft klagen, nämlich dass die Einhaltung dieser unternehmerischen Sorgfalt und vor allem der Nachweis darüber gar nicht so einfach möglich ist oder nur mit enormem Aufwand. Was ist denn Ihre Position dazu? Was können und müssen Unternehmen denn tun, damit das alles beachtet werden kann?
Ja genau, die Kritik wird natürlich, die wird auch an uns herangetragen oder die hören wir auch häufig. Ich glaube, dafür ist es wichtig, sich anzuschauen, wer dann vom Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz betroffen ist. Das sind nämlich im Moment Unternehmen in Deutschland, die mindestens 3.000 Mitarbeitende haben. Ab Anfang nächsten Jahres wird dann dieser Anwendungsbereich erweitert auf solche Unternehmen, die mindestens 1.000 Mitarbeitende haben. Das heißt, wir reden hier erstmal über sehr große Unternehmen. Und die fangen in der Regel nicht bei Null an, sondern viele von ihnen haben schon relativ große Nachhaltigkeitsabteilungen, haben auch Mitarbeitende, die wirklich Expertise mitbringen auf diesem Gebiet. Und für die gilt jetzt erstmal das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz. Zum anderen ist es auch so, dass viele Unternehmen, wenn sie das zum ersten Mal hören, dann haben sie das Gefühl, sie sollen jetzt quasi innerhalb ganz weniger Monate sämtliche Risiken erfassen und beheben. Und das ist aber nicht das, was das Gesetz von ihnen verlangt, sondern was das Gesetz möchte, ist, dass quasi risikobasiert Risiken angegangen werden. Das bedeutet, Unternehmen sollen sich auf den Weg machen und sollen sich einen Überblick verschaffen, wo aus menschenrechtlicher Perspektive die größten Baustellen sind in ihren Lieferketten und in ihrem eigenen Geschäftsbereich. Und da sollen sie dann vermehrt hingucken und diese Risiken sollen sie adressieren. Das heißt, die Erwartungshaltung ist überhaupt nicht, dass sofort alles bekannt und dann auch noch abgestellt wird, sondern dass überhaupt angefangen wird, diese Transparenz herzustellen und dass eben nicht länger einfach weggeschaut wird, sondern das Unternehmen es als ihre Verantwortung verstehen, tatsächlich dann auch solche Risiken im menschenrechtlichen und im Umweltbereich zu begegnen. Und dass es eben als Teil ihrer Verantwortung gesehen wird, dass ihre Produkte möglichst frei von diesen Themen und dass man nicht alles gleichzeitig schaffen kann, ist dem Gesetzgeber dabei vollkommen klar und auch der Kontrollbehörde ist das klar. Und was Sie eben schon ansagten, dass parallel in Brüssel ein quasi europäisches Pendant im Moment verhandelt wird, das voraussichtlich Ende noch dieses Jahres oder Anfang des nächsten Jahres verabschiedet wird. Dann gibt es eine gewisse Zeit, die dann die Mitgliedstaaten haben, um diese europäische Regulierung in nationales Recht umzuwandeln. Aber dann ist sehr absehbar, dass ähnliche Regelungen für den gesamten EU-Markt gelten werden. Und da ist es tatsächlich wahrscheinlich ein ziemlicher Wettbewerbsvorteil für deutsche Unternehmen, dass sie jetzt schon ein paar Jahre früher sich genau mit diesen Fragen intensiv auseinandersetzen müssen, sich Expertise aufbauen müssen und Prozesse schon einrichten müssen. Denn sie haben dann natürlich eben diesen mehrjährigen Vorsprung gegenüber ihren Wettbewerbern auf dem EU-Markt, die dann erstmal mit diesen Regulierungen, mit den Erfordernissen der menschenrechtlichen Sorgfalt konfrontiert sind. Insofern glaube ich, die Mühe ist jetzt vielleicht größer als für Unternehmen, die eben nicht in Deutschland ihren Sitz haben. In ein paar Jahren könnte das sich absolut zu ihren Gunsten auch drehen.
Bevor wir jetzt nochmal genau darauf eingehen, was Sie denn da reflektiert haben und was dabei rausgekommen ist, noch eine Frage zum zeitlichen Ablauf. Sie haben jetzt gesagt, also das muss nicht alles sofort passieren, sondern eben der erste Schritt ist dann diese Analyse der Risiken. Da frage ich mich dann aber, ja, wie lange haben denn die Unternehmen dann Zeit? Also könnte man ja auch sagen als Unternehmer, ach, dann lasse ich mir für die Analyse ganz viel Zeit und das dauert und so weiter und dann muss ich nichts wirklich machen, sondern da bin ich die ganze Zeit mit Analysieren beschäftigt und kann mich meiner Verantwortung am Ende dann ja doch irgendwie entziehen. Oder gibt es da irgendeine Regelung, bis wann da was passiert sein muss dann auch wirklich?
Genau, also es ist so, dass eben die ersten Unternehmen, für die das Gesetz jetzt seit Anfang dieses Jahres gilt, die müssen dann im nächsten Jahr an das BAFA berichten, an die Kontrollbehörde, das ist das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle. Und die müssen dann über ihren gesamten Sorgfaltspflichtenprozess berichten, also nicht nur über die Analyse der Risiken, sondern da müssen sie auch schon darauf eingehen, welche Risiken sie priorisiert haben und warum, welche Maßnahmen sie dann für diese priorisierten Risiken sich vorgenommen haben und wie die Umsetzung dieser Maßnahmen läuft und auch welche Beschwerden möglicherweise eingegangen sind und wie diese adressiert wurden. Das heißt, es ist jetzt nicht so, dass in den ersten Jahren erstmal nur die Risikoanalyse anfällt, sondern es ist schon so, dass der gesamte Zyklus, der in dem sorgfaltspflichtigen Prozess angelegt ist, tatsächlich auch dann berichtet werden muss. Und es ist aber eben so, dass das Unternehmen das umsetzen sollen und müssen laut Gesetz, was eben tatsächlich auch von Ihnen erwartet werden kann in diesem Zeitraum. Das heißt, kann nicht erwartet werden, dass ein Unternehmen, das sehr große verzweifelte Lieferketten hat, jetzt innerhalb von Monaten bis ins Detail, sagen, bis zu dem Zulieferer, der am Ende der Lieferkette ist, genau sagen können, daher beziehen wir diesen Teil unseres Gesamtproduktes und diese Risiken sind damit verbunden und deswegen haben wir diese Maßnahmen umgesetzt und quasi vollständig das Risiko behoben. Das ist nicht das, was erwartet wird, sondern es wird erwartet, dass die Unternehmen sich bemühen, sich Risiken eben vorzunehmen und da, wo es eben menschenrechtlich besonders geboten ist, in Aktion zu treten, um eben die Rechte der Menschen, die von Verletzungen betroffen sind, zu stärken. Und das ist quasi ein Schritt-für-Schritt-Prozess, wo auch erwartet wird, dass von Berichtszyklus zu Berichtszyklus die Unternehmen eben aus ihren Erfahrungen lernen und dann eben Schritte in Richtung Fortschritt machen können. Es wird nicht erwartet, dass im ersten Jahr alles schon perfekt umgesetzt wird.
Okay, dann bleibt also zu hoffen, dass es dann auch nicht Jahre dauert, bis sich da wirklich was tut, sondern das soll eben, wie Sie sagen, Schritt für Schritt und trotzdem immer weiter vorwärts gehen. Aber der erste wichtige Schritt ist, wir haben es schon gesagt, die Analyse des Risikos für Menschenrechtsverletzungen in den Lieferketten. Das haben Sie sich jetzt einmal angeschaut und eine Reflexion darüber geschrieben, wie und durch wen kommen denn eigentlich die Unternehmen an Informationen über Risiken in ihrer Lieferkette?
Wir haben im Grunde uns die Frage gestellt, welche Informationen benötigen Unternehmen, damit sie diesen Risikoprozess oder die Risikoanalyse und dann eben darauf aufbauend auch die anderen Prozessschritte sinnvoll umsetzen können? Und haben da auch mit ExpertInnen gesprochen, also zum Beispiel vom DIHK und auch vom Helpdesk für Wirtschaft und Menschenrechte und im Grunde eben das Feedback bekommen, was auch für uns total schlüssig ist, dass für Unternehmen natürlich die Informationen, je konkreter sie bezogen auf ihre eigenen Lieferketten sind, desto nützlicher sind sie. Weil Unternehmen nützt es ja nicht so viel, viele grundsätzliche Risiken zu kennen, sondern sie müssen ja darauf achten, dass ihre eigenen Lieferketten möglichst frei von diesen Risiken sind. Und dafür ist es natürlich sinnvoll, Informationen zu haben, die sehr spezifisch bestimmte Fabriken angehen. Und gleichzeitig sollten diese Informationen natürlich so aktuell wie möglich sein. Sie sollten irgendwie verifizierbar und überzeugend sein. Und das sind eben Informationen, das war dann die zweite Frage, die wir uns gestellt haben, welche Informationen haben Unternehmen denn oder welche sind bereits zugänglich für Unternehmen? Und das sind eben in der Regel nicht diese Informationen. sondern das, was Unternehmen erfahren können, wenn sie sich an den Computer setzen oder Mitarbeitende von Unternehmen und recherchieren, sind eigentlich inzwischen relativ viele Informationen darüber, welche Risiken es in bestimmten Sektoren und in bestimmten Regionen auf der Welt gibt, aber eben nicht so sehr, was davon denn tatsächlich dann für die jeweils eigene Lieferkette von Relevanz ist. Da gibt es diese Informationslücke, die entsteht. Und das führt dazu, dass Unternehmen dann eben eine riesige Auswahl haben an theoretischen Risiken, weil sie eben wissen, in welchem Sektor ja, sie tätig sind und weil sie auch wissen, welche Rohstoffe sie ungefähr aus welcher Region beziehen. Aber sie können dann eben in der Regel nicht erfahren, ob das Risiken sind, die sich tatsächlich auch in ihren eigenen Lieferketten materialisieren oder nicht. Und gleichzeitig haben wir uns angeguckt, dass eben eigentlich ein sehr wesentlicher Teil der sorgfältigen Prozesse sein sollte, dass die Unternehmen einen Perspektivwechsel machen und sich angucken, was sind die größten Risiken aus Sicht der Rechteinhabenden, also die Menschen, die in den eigenen Lieferketten arbeiten oder sonst von den Tätigkeiten in den Lieferketten betroffen sein können, aus deren Perspektive, was sind die größten Risiken? Und diesen Perspektivwechsel einzunehmen, wenn man selber nie in dieser Situation gewesen ist oder vielleicht auch sogar noch nie vor Ort in der Region gewesen ist, das ist natürlich sehr schwierig. Und in der Regel ist es so, dass Unternehmen, gerade auch Großunternehmen, sich vielleicht auch Expertise einholen von NGOs oder von Beratungsagenturen, die sich spezialisiert haben auf das Thema Nachhaltigkeit. Aber auch die sitzen normalerweise wie die Mitarbeitenden in den Unternehmen selbst hier in Europa. Und da fällt es eben schwer, diese bestimmte Perspektive auch tatsächlich einnehmen zu können, egal wie sehr man sich bemüht. Und das, was wir dann eben daraus schließen, ist, dass eigentlich für beide Probleme es eben die eine Lösung gibt, dass viel direkter kommuniziert werden sollte zwischen unserem Ende der Lieferkette, nämlich im Rahmen einer Risikoanalyse, und eben dem anderen Ende der Lieferkette, also da, wo Menschen besonders leiden oder ihre Rechte eben besonders gefährdet sind. Genau, das haben wir uns quasi angeguckt, woran das liegt, dass das bisher leider in der Regel noch nicht passiert.
Und was haben Sie herausgefunden? Warum passiert das noch nicht? Also ich habe es jetzt so verstanden, es reicht eben nicht, wenn ich als Unternehmer bei der Industrie- und Handelskammer nachfrage, so hier, ich baue dies oder jenes, wo kommt denn das Zeug her und was kann da passieren, sondern ich soll eigentlich versuchen, so konkret wie möglich mit Leuten in Kontakt kommen, die da arbeiten, wo meine Rohstoffe produziert werden.
Also ich möchte nicht grundsätzlich kritisieren, dass Personen sich natürlich erstmal Themen annähern und einlesen, das ist natürlich total sinnvoll, nur das alleine führt in der Regel nicht ans Ziel, weil man dann halt quasi diese Stoffsammlung hat an potenziellen Risiken, aber eben diese entscheidende Information fehlt, betrifft mich das denn jetzt oder nicht? Und dafür wäre es eben wichtig zu kommunizieren mit den Personen, die das eigentlich als einzige Menschen tatsächlich beurteilen können und diese Information teilen könnten. Und das sind eben die, die selber in den Lieferketten sind und die eben wissen, ist das etwas, was ein Risiko ist in meinem Leben oder nicht? Und dafür kann natürlich entweder auf schriftlichem Weg oder auf mündlichem Weg kommuniziert werden. Und beides passiert in der Regel bisher eben nicht. Und die Gründe, auf die wir gekommen sind und auch in Experteninterviews erfahren haben, sind eben vielfältig. Zum einen ist das eine Kapazitätsfrage. Also Menschen, die mit sehr existenziellen Fragen jeden Tag in ihrem Leben konfrontiert sind, weil sie zum Beispiel eben eigentlich einen zu geringen Lohn haben, um davon ihre Familien zu ernähren, die haben in der Regel nicht die Kapazität, um in solche Informationsfindungsprozesse ihr Wissen einzuspeisen, beziehungsweise die müssten dafür irgendwie entlohnt werden, wenn sie sich die Zeit nehmen, statt zu arbeiten, um zum Beispiel in Konsultationsprozessen mitzuwirken oder sich zu engagieren in Arbeitnehmervertretungen oder so. Denn häufig werden Personen ja quasi pro Stück bezahlt und das bedeutet, jeden Moment, den sie eben nicht in der Produktion selbst verbringen, verlieren sie letztendlich Einkommen. Das ist so ein Thema, das man dann eben mitdenken muss, weil wir kennen das alle, irgendwie die Bedürfnispyramide, wenn man am Abend nichts zu essen auf dem Tisch hat, dann ist das erstmal das wesentliche Problem, dem man sich stellt. Ein anderes Thema ist, dass der Art, wie kommuniziert wird. Es ist so, dass viele Unternehmensmitarbeitende sich natürlich aus einer Compliance-Richtung der Umsetzung des Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetzes widmen. Das heißt, sie gucken sich genau an, was erwartet das Gesetz von mir? Und das wird dann häufig in Fragebögen gepackt, um zu gucken, was davon muss, kann ich wie umsetzen oder welche Probleme muss ich angehen. Aber diese Art der Kommunikation ist häufig eine, mit der Menschen am anderen Ende der Lieferkette ganz wenig anfangen können, weil sie eben aus einer ganz anderen Richtung auf das Thema gucken. Und da wurde die Erfahrung gemacht, dass es zum Beispiel sehr hilfreich sein kann, wenn man Menschen gar nicht so spezifische Fragen stellt, sondern die Fragen möglichst offen formuliert. Also sowas wie, was müsste aus Ihrer Sicht passieren, damit Ihre Arbeitssituation sich verbessert oder damit Sie von Ihrer Arbeit besser leben könnten. Einfach sehr offen gestellte Fragen, die dann den Menschen erlauben, ihre Geschichte zu erzählen und ihre Sorgen zu teilen, statt in so ein Korsett von Fragebögen eingequetscht zu sein, das total Sinn macht, wenn man aus unserer Perspektive darauf schaut, aber eben sehr wenig Sinn machen kann, wenn man aus Perspektive der betroffenen Rechteinhabenden auf die Themen schaut. Auch in der schriftlichen Kommunikation ist eben ein großes Problem, dass wir in der Regel Informationen dann für vertrauenswürdig halten, wenn sie so aufbereitet sind, wie wir sozusagen aus Erfahrung wissen, das ist qualitativ hochwertig. Das heißt, wenn wir hier bei Google bestimmte Begriffe eingeben, dann kriegen wir ganz selten Informationen raus, die nicht im sogenannten globalen Norden produziert wurden. Ganz selten sind das eben tatsächlich Informationen, die veröffentlicht wurden von kleinen lokalen Organisationen oder Initiativen, die aber viel näher an den Menschen selbst dran wären. Das heißt, das sind tatsächlich so systemische Barrieren, die wir hier vorfinden, die es sehr schwierig für uns machen, Informationen zu bekommen, die auf der anderen Seite der Welt produziert werden. Und es ist natürlich auch eine Frage des Geldes, wie häufig man solche Informationen dann auch aktualisieren und zur Verfügung stellen kann. Auch das ist natürlich was, was jetzt kleine lokale Initiativen in ärmeren Ländern viel weniger regelmäßig bereitstellen können, wie große international arbeitende NGOs zum Beispiel.
Okay, das heißt, auf der Seite der Betroffenen ist es schwierig, das zu ermöglichen. Ich stelle mir es jetzt auch als Unternehmer schwierig vor. Ne? Ich habe eine Lieferfirma in Kuala Lumpur identifiziert und soll da jetzt jemanden hinschicken, der dann da die Leute befragt. Auch das ist ja schwierig. Also wie könnte das denn dann aussehen, eine Veränderung? Wer hat da die Verantwortung? Wer muss da was tun?
Ja, natürlich aus Unternehmenssicht ist es auch schwierig und daher glaube ich auch so diese intuitiven Hemmungen, die irgendwie da sind, in den Austausch zu gehen. Also was den Lieferanten in Kuala Lumpur angeht, da denke ich, es gibt ja Austauschformate, also die Einkaufsabteilung zum Beispiel oder vielleicht das Produktionsmanagement oder so, wird da regelmäßig sein und im Austausch stehen. Nur wird da wahrscheinlich dann mehr mit dem Management vor Ort gesprochen als mit der Belegschaft. Das heißt, man muss sich vielleicht angucken, wen adressieren wir? Sind das tatsächlich potenziell Betroffene von Menschenrechtsverletzungen oder müssen wir unseren Kommunikationskreis erweitern? Und da ist es aber auch wieder gar nicht so einfach, wenn man diese Prozesse startet, weil man braucht natürlich einen gewissen Vertrauensvorschub, damit Menschen, die unzufrieden sind mit ihrer Arbeitssituation, sich trauen gegenüber eines deutschen Unternehmens, das am Ende der Lieferkette ist, das tatsächlich auch zu äußern. Denn sie müssen natürlich fürchten, dass das für sie sehr negative Konsequenzen haben könnte. Und da würde ich dann sehr empfehlen, das eben nicht versuchen, alleine zu machen, sondern in Kooperation mit lokalen Initiativen, die dort eben bereits ein Vertrauen aufbauen konnten, die dort eben bekannt sind und mit deren Hilfe man dann eine gewisse Garantie den Menschen geben kann, dass sie keine negativen Konsequenzen zu befürchten haben, wenn sie transparent über Missstände berichten. Denn das ist im Interesse des deutschen Unternehmens, denn es erleichtert dem deutschen Unternehmen, seine Sorgfaltspflichten gemäß des Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetzes gut umzusetzen.
Und gibt es solche lokalen Initiativen oder NGOs schon oder braucht es da noch Unterstützung oder irgendwelche Art von Druck, damit das auch wirklich passiert? Und wer kann das dann jeweils tun?
Also ich glaube, es gibt fast überall, wo man dann eben reinschaut, gibt es lokale Initiativen. Es ist natürlich wahrscheinlich nicht so einfach. Man muss eben Kooperationen erstmal aufbauen. Das sind natürlich auf Langfristigkeit ausgerichtete Kooperationen. Aber ich glaube nicht, dass es überhaupt an vielen Orten daran scheitert, dass es da gar keine Expertise oder irgendeine Art von Infrastruktur vor Ort gibt. Nur was natürlich die Grundvoraussetzung dafür ist, dass man eine gewisse Transparenz über die eigene Lieferkette hat. Und das ist natürlich tatsächlich ein ziemlich großes Problem. Das heißt, man muss im Grunde erstmal seine eigenen Hausaufgaben machen und eben wissen, wie sieht denn möglichst konkret die eigene Lieferkette aus, damit man an diese daraus folgenden Schritte überhaupt gehen kann. Und weil Sie von einem möglichen weiteren Druck sprechen, also meine Überzeugung ist eigentlich, dass es vor allem Beispiele geben muss, einer guten Praxis sozusagen. Also ich fände unglaublich hilfreich, wenn jetzt, da sich immer mehr Unternehmen eben genau mit diesen Fragen auseinandersetzen müssen und für sich Wege finden müssen, wie man diese Fragen angeht, dass es auch einen Austausch darüber gibt, wo ein Konsultationsprozess zum Beispiel gut gelungen ist oder wo Beschwerdemechanismen, die aufgesetzt wurden, schon tatsächlich fruchten und viel genutzt werden und dann eben auch zu tatsächlichen Veränderungen führen, wenn diese Beschwerden dann adressiert werden. Das heißt, also ich glaube, was es braucht, ist eigentlich Beispiele darüber, dass es nicht unmöglich ist, sondern dass es tatsächlich funktioniert und dass eben Unternehmen da einfach einander zeigen, dass das quasi alles irgendwie erstmal viel und abstrakt klingt, aber am Ende des Tages geht es darum, mit Menschen in Kontakt zu treten, ein gewisses Vertrauensverhältnis zu haben, damit man erfährt, was nicht gut läuft und dann sozusagen so einen Kooperationsgedanken zu haben, nicht dieses, oh nein, etwas läuft nicht gut, wenn die Kontrollbehörde das erfährt, dann werden wir möglicherweise bestraft, denn das ist nicht der Sinn des Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetzes, sondern eben sich zu überlegen, wer kann mir sagen, wo der Schuh drückt. Dann reden wir offen darüber mit unseren Zulieferern. Wir überlegen gemeinsam mit einem gewissen Zeitplan, was können wir tun, um dieses Problem kleiner werden zu lassen und was ist realistisch, weil sie da mit so einem Kooperationsgedanken herangegangen wird.
Ja, und gibt es denn schon solche positiven Beispiele oder können Sie uns eins nennen?
Also jetzt speziell auf irgendeine besondere Lieferkette oder ein Unternehmen bezogen, kann ich das nicht und würde das, glaube ich, auch in dem Rahmen nicht. Aber was ich auf jeden Fall sagen kann, ist, es gibt ja verschiedene sogenannte Multi-Stakeholder-Initiativen. Das heißt, für verschiedene Branchen sind das Initiativen, wo sich eben sowohl Unternehmen als auch NGOs, manchmal Gewerkschaften, manchmal auch politische Akteure, also zum Beispiel Bundesministerien, gemeinsam zusammentun und halt versuchen, über die Breite des Zusammenschlusses ihre Einflussmöglichkeiten zu erhöhen und auch eben den Austausch zu ermöglichen untereinander über, was haben wir ausprobiert, was klappt gut, was klappt noch nicht so gut. Und ich glaube, das ist total sinnvoll, dass eben nicht alle Unternehmen probieren, das irgendwie für sich alleine zu lösen, sondern dass man sich anschaut und voneinander lernt. Und das eben zum Beispiel in so Brancheninitiativen. Also da gibt es zum Beispiel das Textilbündnis, das Bündnis für nachhaltige Textilien, so heißt es korrekt. Dann gibt es den Branchendialog für Automobil und es gibt relativ neu den Branchendialog für die Energiewirtschaft. Das sind jetzt nur so ein paar Beispiele. Es gibt es auch für noch unterschiedliche andere Branchen. Es gibt auch teilweise Brancheninitiativen, die keine Multi-Stakeholder-Initiativen sind, also wo sich nur Unternehmen zusammengeschlossen haben.
Das heißt, wir sind da in der Phase noch, wo Kooperationen eingegangen werden und Kommunikationswege aufgebaut werden und Vertrauen geschaffen werden soll. Das war jetzt schon eine ganze Menge an Stoff, die da auch in Ihrer Reflexion untersucht worden sind. Wo kann man die denn sich besorgen? Wo kann man die beziehen? Wo kann man die sich anschauen, wenn einen das weiter interessiert?
Ja, sehr gern natürlich. Also auf unserer Webseite, das ist die Seite des Deutschen Instituts für Menschenrechte, da findet man unter dem Reiter Publikation, findet man eben dieses Papier mit dem Titel Risikoanalyse der Lieferkette, Perspektiven aus dem globalen Süden kommen zu kurz. Und da steht tatsächlich vieles nochmal sehr viel detailgetreuer drin und wenn ich Ihr Interesse geweckt habe, freue ich mich natürlich sehr, wenn Sie sich das genauer angucken und mir dann vielleicht auch ein Feedback dazu zukommen lassen.
Ja, genau, das wäre sehr schön. Ich werde das auf jeden Fall in der Mediathek verlinken. Da kann man dann auch in Kürze direkt darauf zugreifen. Ich bedanke mich für das interessante Gespräch und die wertvolle Arbeit bei Melanie Wünscht vom Deutschen Institut für Menschenrechte. Vielen Dank und noch einen schönen Tag.
Ich bedanke mich für Ihr Interesse und wünsche Ihnen ebenfalls einen schönen Tag.